Mein Vater habe ich gehasst. Mutter, ich habe keine Lust, mit dir jede Woche zu telefonieren.
Pass mal auf, so und so und so, alles dies, das, all das, Ananas, Scheiße.
Wut macht mich nur kaputt, wenn ich sie runterschlucke. Es ist nicht so, dass ich halt meine Eltern nur deswegen ehren und achten muss, weil sie mich gezeugt haben.
Das kommt da drüben gar nicht an.
Ich wollte gerade fragen, was geht dich da eigentlich an?
Ja, es wird gerade eng im Brustbereich.
40 plus. Die Podcast-Therapie.
Mit Florian Weber und Christian-Peter Dochs.
Das ist die vierte Folge von 40 plus, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Florian Weber und ich setze mich hin und bespreche gemeinsam mit Christian-Peter Dochs, Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik, die Probleme und Herausforderungen, die die Leute 40 plus, also meine Generation, haben. Und da geht es auch um eine neue Rolle vielleicht unseren Eltern gegenüber. Was ist mit der Beziehung zu unseren Eltern? Das kommt so mit 40 plus so langsam wieder in unsere Köpfe hinein. Müssen wir unseren Eltern eigentlich alles vergeben und verzeihen? Wie ist die Beziehung gestaltet? Darum soll es heute gehen. Also vom Suchen und Finden einer neuen Rolle. Und darum geht's in unserer vierten Therapiesitzung.
Christian, jetzt so in der Mitte des Lebens drängt sich langsam diese Zeit auf, wo mir meine Eltern wieder näher kommen. In dem Sinne, dass sich so am Horizont auftut, dass ich zum Kümmerer werde, also vom Kind zum Kümmerer irgendwie werden soll. Jetzt weiß ich aber aus eigener Erfahrung oder auch von vielen aus meinem Bekanntenkreis, dass ich glaube, ich kenne niemanden, der ein sogenanntes unbelastetes Verhältnis zu seinen Eltern hat. Wisst ihr, was ich meine?
Also ja, klar.
Es ist immer schwierig.
Ja.
Es, also von schwierig bis katastrophal.
Ja.
Aber dass die fein miteinander sind, das ist, glaube ich, eher der Ausnahmefall.
Also wir nennen das ein ambivalentes Verhältnis, hat man zu seinen Eltern. Eins, was mal ganz gut ist und dann wieder mal nicht ganz gut ist, was schwankt zwischen den Polen eigentlich.
Aber wenn da grundlegende Sachen irgendwie schief liegen, meine Frage geht dahin, ob ich so jetzt in der Mitte des Lebens damit anfangen muss, langsam aufzuräumen und Beziehungen zu meinen Eltern zu klären, hört sich irgendwie so an, aber ins Reine zu kommen, kann man das so
nicht? Ich würde sagen, du solltest in der Mitte des Lebens nicht nur die Beziehung zu deinen Eltern aufräumen, sondern Beziehungen überhaupt aufräumen. Also in der Mitte des Lebens sollte man einfach mal bilanzieren und schauen, was da ist. Und dazu gehört natürlich auch die Beziehung zu den Eltern. Und bei den Eltern gibt es natürlich so eine moralische Verpflichtung, dass man sagt, die haben für mich gesorgt, diesen alten Generationenvertrag. Ich war in der Windel, dann waren die für mich da und später sind die in den Windeln, dann bin ich für dich da. Also so war oder so sollte es ja sein. So fühlt man sich mit seinen Schuldgefühlen. Die Frage ist aber, wie gut ist meine Beziehung zu meinen Eltern? Und da ist es ja oft so, dass die Beziehung zu den Eltern bei ganz vielen gestört ist. Und dann hat man auch keine Verantwortung, denke ich.
Muss sie überhaupt gut sein? Oder du bist ein großer Freund davon zu sagen, egal was ist, wenn du selbst damit fein bist, mach einen Deckel drauf, lass es sein und geh weiter geradeaus mit Blick nach vorne durchs Leben. Also muss ich in der Mitte des Lebens was in Ordnung bringen, was vielleicht schief hängt mit den Eltern?
Naja, es geht auf der einen Seite ja dahin, dass man ja so eine große Idee hat in der Therapie, dass Verzeihen und Vergeben eine große menschliche Leistung ist und dass wir vergeben und verzeihen müssen. Davon bin ich kein Freund. Ich denke halt, wenn Eltern sich schlecht benommen haben, also ich für mich persönlich kann es ja sagen, mit meinen Eltern habe ich ja sehr früh gebrochen und ich wusste noch nicht mal, wann mein Vater gestorben ist.
Und weißt du heute nicht?
Nein, ich weiß nicht, wann mein Vater gestorben ist. Ich weiß ungefähr, auf welchem Friedhof er liegt. Aber irgendwann ist er gestorben, das weiß ich. Aber wir haben ja schon sehr früh ein zerrüttetes Verhältnis gehabt und meinen Vater habe ich gehasst. Ich habe mich zwar mein Leben lang darum bemüht, von ihm geliebt zu werden, aber das war der Antrieb für meinen Erfolg. Aber ich habe ihm niemals vergeben, niemals verzeihen können. Es gibt Dinge, die kann man nicht verzeihen und da nimmt man die Wut mit und es ist gut und auch sehr gut auf die Eltern wütend zu sein.
Aber
da ist auch keine Verpflichtung.
Wow.
Ja, nein, ich denke, es ist wirklich so, dass halt Eltern haben auch die Verpflichtung, Kinder haben nicht darum gebeten, auf die Welt zu kommen. Kinder werden gezeugt, weil die Eltern sie wollen. Und damit haben die Eltern...
Im besten Fall
ist ja gut, wenn es kein Unglück ist. Ja.
Ja.
Aber wenn die Eltern Kinder wollen, haben sie die Verpflichtung, sich um die Kinder zu kümmern. Und wenn sie dem nicht nachkommen oder auch nicht gut nachkommen, dann habe ich später auch keine Verpflichtung, sich um meine Eltern zu kümmern.
Aber da gibt's ja, kann ich aus eigener Erfahrung schon auch sagen, zwei Welten. Du hast ja auch mir schon beigebracht, jeder hat seine eigene Wahrheit. So. Ja. Und wenn jetzt die Wahrheit der Eltern, des Vaters, der Mutter die ist, in der festen Überzeugung, ich habe in Richtung meiner Kinder alles richtig gemacht, alles gut, ich war ein guter Vater, ich bin ein guter Vater, ja. Ich war eine gute Mutter, bin eine gute Mutter. Und die Kinder, ich das aber völlig anders empfinde und sage so, sorry, da kann ich nicht mitgehen. Okay, wir haben also meine Auffassung, wir haben die Auffassung des Elternteils. Und dann ist die Frage, muss ich das irgendwie zusammenbringen oder muss ich sagen, okay, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit und wir werden da nicht zusammenkommen. Das müssen wir so stehen lassen, bis dass das Grab uns scheidet.
Das klingt sehr gut, ja. Du hast deine meine Wahrheit und ich habe meine Wahrheit. Und das Summe ist, die Eltern wissen meistens nicht die Wahrheit oder zumindest meine Wahrheit kennen sie nicht, weil sie mir erstens keine Gelegenheit geben, sie zu hören. Also Eltern wollen ja viele Dinge auch nicht hören. Und umgekehrt, wir Kinder sagen auch oft den Eltern nicht viele Dinge. Ich kenne ganz viele Patienten, die einfach sich scheuen, ihren Eltern mal zu sagen, wie schwierig es ist, weil sie einfach nicht kränken wollen. Wir wissen ja, die Menschen, die wir am meisten lieben oder die für uns am meisten bedeuten, werden am meisten belogen. Die wollen wir nicht verletzen. Also werden auch Eltern wissen ganz oft nicht. Also bei meinen Patienten sehe ich es, bei mir weiß ich es. Ich habe meinen Eltern es sehr deutlich gesagt und aber dazu braucht es auch Mut. Aber ich weiß, dass bei gerade in familiären Systemen sehr viel gelogen wird, weil man eben nicht die Eltern verletzen möchte. Und weil es immer noch heißt, du sollst deine Eltern ehren und achten. Das ist ja reingehämmert in unsere Hirne.
Ja, was ja dann auch eine ganze Weile unproblematisch ist, nochmal. Ne? Also ich komme immer wieder darauf zurück, wenn es so kein Problem gibt, nach dem Motto, also wenn ich mit der, sagen wir mal, schmeichelhaften Lüge meinen Eltern gegenüber und die mit, also wenn sie älter werden, ne? Also ich beobachte schon so, je älter Eltern werden, desto vielleicht, will nicht sagen weiser, aber desto mehr verzeiht man ihnen dann vielleicht auch Dinge. Ne? So, dass selbst ich in der Mitte des Lebens entwickle eine Altersmilde gegenüber meinen Eltern. Meine Eltern entwickeln eine Altersmilde gegenüber mir. Und wenn wir damit uns so arrangieren, dann ist ja auch okay. Aber schwierig wird es ja, wenn man dann nicht mehr sagen kann, ich habe einen Haken dran gemacht, wir leben jeder mit unseren Wahrheiten, sondern wir müssen wieder was zusammen zu tun haben. Nämlich, wenn ich mich anfangen muss, um euch zu kümmern und mit euch entscheiden kann.
Fällt mir eine schöne Kolumne ein, die ich mal für einen Stern geschrieben habe, wo mich ein Sternleser gefragt hatte, ja, Sie fahren seit 25 Jahren immer wieder zu den Eltern und es wird immer wieder die gleiche Torte gebacken und keiner mag diese Torte. Und was man da machen soll mit dieser Torte, also alle essen diese Torte und keiner will die Mutter kränken. Das ist so ein kleines Beispiel dafür, was es im Großen dann auch gibt. Wie viele Leute fahren zu den Feiertagen zu den Eltern, obwohl sie gar nicht wollen? Wie viele Leute haben zum Beispiel wöchentlich ein oder zwei Telefonate mit den Eltern, obwohl sie gar nicht wollen? Sie machen das, weil sie den Eltern natürlich noch verbunden sind. Und sie machen das, weil sie denken, die Eltern sind einsam und sie müssen sich drum kümmern irgendwie. Aber es ist kein innerer Antrieb da und sie sind zu feige zu sagen, das habe ich in der Praxis ganz oft, dass ich dann versuche, die Patienten aufzumuntern, dass sie ihrer Mutter mal sagen, Mutter, ich habe keine Lust mit dir jede Woche zu telefonieren. Oder manchmal sogar jeden Tag. Oder manche Eltern sind ja noch so, dass da werden ja stündlich WhatsApp geschrieben. Das ist ja schon irre, was da passiert teilweise. Also das ist etwas, was aus der inneren Verpflichtung herauskommt, wo wir denken, wir müssen uns darum kümmern. Ich stelle das aber in Frage, ob wir wirklich müssen.
Ja, wobei, also ich weiß nicht, wenn du deine Eltern, wie du jetzt sagst, wenn du da ein paar Mal hinfährst im Jahr und wenn du die Torte isst, die du also eigentlich gar nicht magst.
Nur, ja, aber alle mögen
nur,
sie nicht.
Nur, ja, oder
zehn
alle
Leute sitzen
nicht,
am Tisch
nur,
und
nur,
die
nur,
Torte
um den anderen nicht zu kränken, ja. dann ist das ja nicht ein ernsthaftes Problem für mich. Ja, so. Also,
nein, es ist ein Symptom für viele. Natürlich, wie bei der Torte, wird auch sonst gelogen. Man tut nett miteinander, man lädt Leute ein. Zu Weihnachten werden Leute eingeladen, die kann man nicht leiden, aber mit denen ist man verwandt. Und das ist eigentlich oft ein ziemlich verlogenes System.
Die Familie, ein verlogenes System? Das klingt ganz schön hart. Aber wie ist es bei euch? Also verbringt ihr zum Beispiel die Feiertage mit der Familie, obwohl ihr eigentlich überhaupt keinen Bock darauf habt? Oder habt ihr ein harmonisches System? Es lohnt sich schon, darüber nachzudenken. Bei mir rattert das auch noch im Kopf. Weil es kommen bestimmt die Momente und die Situationen, wo wir uns um die Eltern kümmern müssen, wo wir Verantwortung übernehmen müssen. wo wir sie vielleicht pflegen müssen? Was ist dann?
Also muss ich mich um meine Eltern kümmern? Das sage ich jetzt mal, selbst, ich glaube, es gibt ja sogar eine rechtliche Verpflichtung, wird das, wenn die irgendwann wieder auf dich zukommen. Aber muss ich meine Geschichte oder meine Beziehung zu meinen Eltern klären? Im beiderseitigen Einvernehmen oder Probleme, die in der Luft hängen, nicht benannt wurden, benennen, aufarbeiten, um im Alter, in der Mitte des Lebens, so eine gute Beziehung zu ihnen zu haben, dass ich mich dann auch gerne um sie kümmere. Und
aber
dann
warum muss ich dann unbedingt eine gute Beziehung haben? Warum darf deine Beziehung nicht einfach schlecht sein? Wenn Eltern sich schlecht verhalten, warum darf
ja, aber du fühlst dich doch wohler, wenn du eine gute Beziehung hast. Also was du mir auch von deinem Vater erzählt hast, ja, das sei vielleicht, das ist ja auch nachzulesen, du hast ja auch Bücher geschrieben, das ist ja kein Geheimnis, dass dein Vater dir gegenüber ein gewalttätiger Mensch war. Ja. Und das ist gelinde auch so.
Nicht nur das, ja.
Hast du ja gesagt, aber würde es sich nicht besser anfühlen, auch für dich? Du hättest dich versöhnt oder du ne? Also bevor
nein, niemals. Das hat mir, die Wut hat mir die Kraft gegeben, meine Karriere zu machen. Ich wollte meinem Vater beweisen, dass er mich nicht zerstören kann.
Aber hättest du nicht vielleicht ein schöneres Leben, wenn du nicht mit einer Wut im Bauch rumlaufen würdest und keine Karriere gemacht hättest, sondern ohne Wut im Bauch durchs Leben gehst?
Jetzt kommt wieder der Harmoniker in dir. Du möchtest es so schön harmonisch haben und ich finde, dass Wut ein guter Antrieb ist und wenn ich sie auslebe, wenn ich sie nach außen bringe, dann frisst sie mich auch nicht. Wut macht mich nur kaputt, wenn ich sie runterschlucke. Und das ist genau das in diesem Familiensystem und gerade dann mit der Frage der dankbaren Eltern, wo ich dann meine Wut runterschlucke und ich kenne das. Ich habe eine Frau zum Beispiel, die ist auf 4 verschiedene Antidepressiva eingestellt, weil die ihre Schwiegereltern pflegen muss. Es ist ja auch so, dass die Männer gern die Eltern dann ins Haus holen und die Frauen müssen sich drum kümmern. Und die hasst ihre Schwiegereltern und mit 4 Antidepressiva kriegt sie es gerade hin, ungefähr ihre Stimmung zu nivellieren. Also man muss wirklich sehr klar klären, wie ist unsere Beziehung und wenn sie wirklich gut ist, dann macht man das ja gerne. Dann ist es ja kein Problem.
Und wenn sie nicht gut ist, dann lasse ich sie nicht gut und gehe mit meiner Wut, die ich vielleicht immer noch auf meine Eltern habe oder mit mir rumtrage, wie um, wenn ich nicht in der Mitte des Lebens nochmal Karriere mache, so wie du?
Wenn ich sie ausspreche, ist sie weg. Das ist das Tolle an
der Wut. Ja, aber wo spreche ich sie hin?
Ich spreche, also wenn es geht, wenn meine Eltern noch jung genug sind, dann bringe ich sie zu meinen Eltern. Und wenn sie nicht...
Ja, aber dort trifft sie ja nicht auf einen fruchtbaren oder verständnisvollen Boden.
Nein, die sagen, du bist undankbar.
Genau. Also
ja, du kriegst dann richtig Vorwürfe. Ja, und?
Ja, aber ich, also meine Wut kommt ja wieder zu mir zurück, wenn ich gegen eine Wand spreche, ja, und diese Wand nimmt überhaupt nicht auf, was ich zu sagen habe, weil die in einer völlig anderen Welt lebt. Also wieder, was wir gerade eben schon haben. Vater oder Mutter haben ihre Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, ich bringe den Mut auf, kotze mich aus und sage, passt mal auf, so und so und so, alles dies, das, alles das, Ananas Scheiße, ich will es mal raushaben. Und das kommt da drüben gar nicht an. So, das ist ja, aber dann vergeht meine Wut doch nicht, sondern dann wird die doch noch größer, weil ich daran verzweifle, dass mein Gegenüber überhaupt nicht kapiert, um was es bei mir geht.
Immer, das ist so süß bei dir. Du denkst immer, wenn du halt Bedürfnisse aussprichst, wenn du etwas sagst, dann muss der andere auch so reagieren, dass du es auch kriegst. Du brauchst doch die Resonanz. Für mich ist es einfach mal als Therapeut wichtig, dass ich sage, dass ich dich so motiviere, etwas zu sagen und du hast es abgeladen. Damit hast du deine Botschaft rübergebracht. Ob der andere die haben will, natürlich will keiner eine schlechte Botschaft hören. Wenn meine Tochter mir sagt, dass ich ein beschissener Vater bin, das würde ich doch nicht hören. Aber es ist ihre Wahrheit. Und ich habe wenigstens die Chance gehabt, darauf zu reagieren. Und sie, da bin ich ganz sicher, geht mit einem ruhigen Gefühl nach Hause, weil sie hat das mal rausgebracht. Sonst erstickst du an solchen Sachen. Das geht doch nicht nur um die Eltern. Immer wenn wir so Sachen haben, die uns ärgern, wir ersticken dran, auch innerhalb der Ehe, ganz egal wo, wir ersticken dran am Arbeitsplatz. Ganz Riesenthema. Da ersticken wir auch oft an der Wut, weil wir die Dinge nicht ansprechen. Und bei den Eltern ist es ganz wichtig, ich kläre die Situation, dann schaue ich, wie weit meine Verantwortlichkeit geht. Wir sprechen ja über die Ausnahmen. Viele haben ja auch sehr gute Beziehungen zu ihren Eltern und übernehmen diese Rolle unheimlich gern, später für die Eltern da zu sein. Aber wenn da was ist, was da kocht, und viele Eltern neigen nun mal dazu, sich zum Beispiel in die Ehen ihrer Kinder massiv einzumischen, also die machen dann ja das Leben der Enkel zu ihrem Leben, und damit erzählen sie dann noch der Mutter und dem Vater, wie sie ihre Kinder zu erziehen haben, weil sie alles besser wissen, sie haben ja schließlich mehr Erfahrung und so weiter. Und dieses über die Grenzen gehen lassen, das ist was eben heimlich passiert und so als leises Gift. Und da muss ich früh Grenzen setzen. Und
da da bin ich, glaube ich, ganz gut drin bezüglich der älteren Generation. In meinen Familienzusammenhänge Grenzen zu setzen.
Ja, wie machst
damit
du das?
Genau.
Ja.
Deutlich. Also das kann ich nur so entnehmen, als dass ich.
Dann hast du aber keine Harmonie.
Das ist richtig.
Ja,
nein,
hast.
Das ist
ja
richtig. Da habe ich keine Harmonie und deswegen, also nochmal. Grenzen setze ich da so, dass es diese, sag ich mal, Einmischung in meine neu gegründete Kernfamilie nicht gab oder gibt.
Erstmal, das musst du trennen. Erstmal, das Alte ist die alte Familie und das Neue ist meine Familie.
Genau, das Neue ist meine Familie. Da habe ich, denke ich mal, schon Grenzen aufgebaut, deutlich zu spüren für alle anderen und die dann auch, sag ich mal, vielleicht Zähneknirschen, die diese so hinnehmen, weil sie da nicht drüber hüpfen können. Und wie war die Frage nochmal von wegen, ach so, genau, ob ich dann Konflikte sozusagen habe oder irgendwie Harmonie. Jetzt ist die Frage, also kann, natürlich schwelt da ein Konflikt, weil das...
Da schwelen mehrere Konflikte.
Und muss ich Konflikte auflösen, wenn ich mich jetzt dann...
Konflikte muss ich nicht auflösen, Konflikte muss ich aber formulieren. Das heißt doch nicht mal, du denkst immer gleich an, wenn ich das auch sage, dann löst sich alles. Dann gibt es auch, dann ist alles wieder gut. Nein, aber Konflikte, ich habe sie gesprochen. Ich habe gesagt, euer Verhalten gefällt mir nicht. Und das geht, und ich, ganz wichtig finde ich dabei auch die eigene Situation mit reinzunehmen und einfach zu sagen, wir verstehen uns einfach nicht. Also auch meinen Anteil dabei zu haben. Nicht nur, dass ich sage, meine Eltern sind schuld, sondern wir kommen nicht miteinander klar.
Mhm.
Ja, und wenn wir nicht miteinander klarkommen, dann wollen wir halt eben daraus die und die Konsequenzen ziehen.
Ich glaube aber, dass viele Leute, und mir geht das ja auch so, in so einem Schwebeding sind. Einerseits will ich natürlich gerne Dinge aussprechen und mutig benennen. Ja. Andererseits will ich aber und auch Grenzen setzen. Andererseits will ich ja aber schon auch mit den Leuten, mit den Eltern was zu tun haben. Und zwangsläufig werde ich das ja auch künftig.
Ja, aber genau so, das kannst du doch genauso ansprechen. So wie du sagst, wir haben eine ambivalente Beziehung. Wir haben eine ambivalente Lebenssituation. Lasst uns drüber sprechen. Einerseits mag ich euch. Da gibt es ganz viele Sachen, wo ich auch mich verpflichtet fühle, wo ich was für euch tun möchte. Andererseits gibt es viele Punkte oder einige Punkte, in denen wir wirklich immer wieder haken. Die kann man ja auch klar ansprechen. Und jetzt lasst uns zusammen einfach eine Form suchen, wie wir damit leben können. Das ist doch was ganz Konstruktives, was du ansprichst. Nämlich genau diese Widersprüche, die wir ja in allen Beziehungen haben. Ich will das nicht immer nur bei den Eltern festmachen. Jede Beziehung ist immer, hat ihre Widersprüche. Das ist nicht immer nur Liebe oder immer nur Hass, sondern sie hat alles. Und die Beziehung zu den Eltern natürlich ganz besonders, weil Eltern sind uns nun mal in der Regel sehr nah und wir verdanken ihnen unser Leben. Also ist da sehr viel Ambivalenz. Aber es ist nicht so, dass ich halt meine Eltern nur deswegen ehren und achten muss, weil sie mich gezeugt haben. Ich habe so viele Eltern, die ihre Kinder missbraucht haben, also missbraucht haben, sagen wir sexuell oder körperlich oder sonst was, und wo man einfach ganz klar sagen muss, diesen Eltern muss man nicht verzeihen. Und bei diesen Eltern ist für mich die beste Lösung, immer den Kontakt komplett abzurechnen. Das sind Verbrecher. Wenn jemand sein Kind missbraucht hat, dann ist es ein Verbrechen. Und so ein Verbrechen kann ich nicht vergeben. Also das ist für mich häufig Thema in der Therapie. Und da bin ich auch als Therapeut ein Außenseiter, weil es ganz viele Therapeuten um mich herum gibt, die immer ständig anfangen, irgendwelche Steinchen zu nehmen und meinen, man müsste das verzeihen können. Zum Beispiel sexuellen Missbrauch kann man nicht verzeihen. Das sind Sachen, die dürfen nicht passieren und diese Grenze darf nicht überschritten werden.
An dieser Stelle, es gibt Anlaufstellen und Hilfsangebote, zum Beispiel auf dem Portal der Bundesregierung zum Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und auf dem Hilfeportal sexueller Missbrauch. Das sind Extremfälle, aber die gibt es ja leider. Kommen wir jetzt wieder zurück zu dem ambivalenten Verhältnis zu unseren Eltern.
Das andere ist ja jetzt dieses eben, und ich finde das gerade gut, den Vorschlag, den du gemacht hast. Ich bespreche mit meinen Eltern meine ambivalente Situation und dann, solange ich sie noch besprechen kann. Wir geraten immer an diese schwierige Grenze, wenn Eltern pflegebedürftig sind und wir keine finanziellen Mittel haben. Ist ja nochmal eine andere Situation, als wenn jemand gut aufgestellt ist, welche Verpflichtung wir dann haben, die Eltern zum Beispiel zu uns nach Hause zu nehmen. Also was ja in südlichen Staaten völlig normal ist.
Mhm.
Da werden die Eltern ja...
Ja, da denke ich, sind, also in Anführungsstrichen, im Normalfall bist du da in der Mitte des Lebens noch nicht ganz angelangt vielleicht.
Weil nicht so sagen, Eltern so, können mit 70 einen Schlaganfall
haben. Ja, ja, stimmt. Dann gibt es natürlich die schwierige Situation, die ich ja auch bei meinen Großeltern erlebt habe, ab was, ja, oder schon auch bei den Eltern bestimmt bald erleben werde, ab welchem Punkt, also, weil du darfst da ja auch keine Grenze überschreiten, ne? Also die Eltern sagen dann so, ja, nee, wir machen das schon so, ihr braucht euch nicht zu kümmern, wir wissen schon, wie wir das machen und das wird schon irgendwie Und du fängst, und das merke ich jetzt schon auch in meinem Alter, fängst langsam an zu kratzen, fängst zu sagen, ja, aber wie stellt ihr euch das denn vor im Alter? Wie stellt ihr euch die Konstellation vor? Also meine Mutter ist schon seit vielen Jahren tot, mein Vater lebt seit vielen Jahren mit seiner Frau zusammen, die sind im Vergleich zu mir noch relativ jung, sage ich mal, die sind nur plus minus 20 Jahre älter als ich. Bei meinen Schwiegereltern ist das ein bisschen anders, aber du fängst langsam an zu kratzen und sagst so, ja, wie stellt ihr euch das vor? Welche Konstellationen kann es geben? Wer von euch wird mal alleine sein? Wie stellt ihr euch das vor mit Pflege, mit dem Leben und so weiter und so fort? Und die sagen dann so, es geht dich überhaupt nichts an.
Ja, wollte ich dich gerade fragen. Das ist schön. Ich wollte gerade fragen, was geht dich das eigentlich an?
Naja, weil am Ende des Tages muss ich es managen.
Warum musst du es managen?
Ja,
meinst du, beide werden gleichzeitig dement?
You never know. Also bei meinen Großeltern ist das passiert.
Ja.
So, ne? Und die haben bis zur allerletzten Naht meinem Vater zu verstehen gegeben, eigentlich so, nee, misch dich nicht ein, unser Ding und so weiter und so fort. Und das war schon spitz auf Knopf und wo du dann...
Ja, aber da kann man doch juristische Regeln einfach, da gibt es doch diese Verfügungsberechtigung und ähnliche Geschichten, die man vorher juristisch regeln kann, damit ist die Sache ja klar. Und dann kommst du ins Rennen, falls es eben wirklich nötig ist. Aber inzwischen, ich finde es ganz toll, dass die Generation jetzt sich immer mehr dahin entwickelt, dass sie halt mehr Eigenverantwortung auch fordert. Also dass sie sagen, wir wollen für uns alleine verantwortlich sein.
Unseren Eltern ihre Eigenverantwortung überlassen, das ist an einem bestimmten Punkt gar nicht so einfach. Was denkt ihr darüber? Dem Gedanken hänge ich noch ein bisschen nach. Und dann geht's noch um die Frage, wie ist die Situation in meiner Familie allgemein? Also bei mir ist es so, ich sehe meine Eltern und meine Schwiegereltern gar nicht so oft. Das ist auch okay, könnte aber auch anders laufen.
Vielleicht ist da schon noch ein Restbild in meinem Kopf oder Sehnsucht danach, anders wäre es vielleicht schöner.
Ja, diese Vision, die habe ich auch.
Genau, diese Vision.
Das wäre so schön, wenn wir alle eine schöne Familie wären. So wie Frankreich. So wie in Frankreich, französischen Filmen, wo die alle dann draußen sitzen.
Ja, gut, so jetzt nicht, um Gottes Willen. Aber wenn man trotzdem, sag ich mal, mehr miteinander zu tun hätte, das Interesse für das Leben des jeweils anderen noch größer da wäre und man mehr miteinander am Hut hätte, wäre schöner. Also diese Fantasie hängt vielleicht schon noch irgendwie mir im Hinterkopf oder über diesem als wünschenswertes Familienkonstrukt, ne? Wie du es ja gerade eben genannt hast.
So ein Bünd, ja,
und
so
wenn ich mich davon, also von dieser Idee, die ja nur jetzt herumschwirrt im Raum,
die
ja nicht gelebt wird.
Die wir gern hätten.
Ja, die wir ja gern hätten, aber die nicht gelebt wird. Wenn ich mich davon, von dieser Idee verabschieden würde, dann ändert sich eigentlich nichts, weil wie gesagt, es ist klar, dass es Grenzen in diese und jene Richtung gibt und es ist klar, dass es gar nicht so viel rein praktisches Leben miteinander gibt, so. Ich gebe zu, dass ich in Bezug auf meine Kinder dann manchmal denke, so, ach guck mal.
Ach, das wünschst du dir doch auch später, dass die Kinder alle kommen.
Da sind wir gleich noch. Nein, aber in Bezug auf meine Kinder und in Bezug auf Oma und Opa, weil ich zum Beispiel hatte einfach, Oma und Opa waren mega für mich. Ne? Oma und Opa waren super für mich, das waren die Königinnen und Könige und ich wiederum auch für die.
Also dann war deine Beziehung zu deinen Eltern schon sehr früh gestört.
Naja, gestört
wenn
ist jetzt...
Wenn Oma und Opa die Könige waren, dann waren die höchstens die Prinzen.
Ja, allerhöchstens. Ja, genau. Ne, also Oma und Opa waren wirklich super und die andere Oma und der andere Opa auch. Also so dieses Gespann der einen Generation weiter, die waren im Grunde genommen für mich ein sicherer Hafen. Meine Eltern waren da kein sicherer Hafen und haben mir auch da keine Sicherheit in der Kindheit und Jugend irgendwie gegeben, sondern wenn, dann also das Wellness-Programm, das Wohlfühlen, das natürlich so nur Leberwurstbrote geschmiert bekommen, vom Fernseher sitzen dürfen, Süßigkeiten fressen, gefeiert werden für tolle Handballspiele.
Ganz kurz nochmal, wollen deine Eltern denn überhaupt...
Ich komme gerade ins Schwärmen.
Ja, du kommst ins Schwärmen mit Leberwurstbroten, Aber wollen deine Eltern überhaupt zu euch kommen? Wollen die das denn, dieses Familienkonstrukt? Was wollen denn die?
Das ist, also in Bezug auf meine Schwiegereltern kann ich es dir gar nicht sagen, weil da der Kontakt tatsächlich nur über die Bande meiner Frau geht. Weil
deine
die,
Frau findet das okay, dass da der
Nee, meine Frau hätte zum Beispiel das bestimmt auch gerne anders, dass die Beziehung zwischen mir und meinen Schwiegereltern
besser wäre.
Naja, es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, aber da ist, sage ich mal, so das Agreement der getrennten Wege. So, ne?
Ja.
Das ist, also das,
aber von beiden Seiten.
Ja, von beiden Seiten. Ja. Das würde ich schon. So
und mit
sagen.
Deinen Eltern, das Agreement?
Und also wie gesagt, meine leibliche Mutter ist ja schon seit einiger Zeit tot. Da, das ist sehr spitze. Da können wir mal eine eigene Therapiesitzung drüber machen. Aber die Konstruktion, die sich da jetzt darstellt, mein Vater und seine Frau, mit der er auch schon seit 30, 35 Jahren verheiratet ist oder ja so rum, schon lange zusammen ist, da ist das, nee, da gibt es nicht die, das Bedürfnis, mehr miteinander zu tun haben, als wir miteinander zu tun haben.
Also das passt von beiden Seiten.
Ja, ich denke schon, wobei ich auch immer wieder mal von meinem Vater wahrnehme, wobei das auch schwindet. Aber der hat, glaube ich, schon so die Idee dieser Familie im Kopf, ja, verbalisiert das auch, lebt das aber überhaupt nicht so. Ja. Also das ist von außen betrachtet schon ein fast lustiger Gap zwischen dem, was er so postuliert und dem, was er lebt.
Und der Widersprüchlichkeit.
Das ist total widersprüchlich und zwar so offensichtlich widersprüchlich, dass man das auch getrost irgendwie sich angucken kann. Ist ja nett so, ne? Sagt das eine, tut das andere, okay, machen wir einen Haken dran, ist in Ordnung. Und wie gesagt, bei mir noch so eine Restfantasie da gewesen, wahrscheinlich bezüglich dessen, wie es sein könnte oder ob es schöner sein könnte. Aber nee, du hast recht. Es ist im Grunde genommen relativ klar.
Es passt.
Und wenn man sich das selber oder wenn ich mir das selber so eingestehe, dass es so ist, wie es ist und dass es auch okay ist und dass man eben nicht irgendwelchen Bildern hinterherhechelt, dann Haken dran.
Und du möchtest doch später bestimmt mal deine Kinder, dass die alle kommen, dass sie eine große, also so kenne ich dich doch.
Ja, so, jetzt sind wir.
Du möchtest doch so eine harmonische Soße haben.
Das klingt immer so despektierlich,
das
wenn du über mein Harmoniebedürfnis sprichst.
Nein.
Harmonische Soße.
Aber du möchtest das doch später haben, die Kinder sollen alle kommen, alle sollen sich gut verstehen und die sollen Partner haben, die sich auch gut verstehen. Ich glaube, du hast drei Kinder, nicht richtig.
Ja.
Dann haben wir dann sechs Leute, die sich gut verstehen müssen, mit den Eltern dann noch acht.
Na gut, verstehen müssen ist ja übertrieben. Aber
alles soll schön sein später, oder?
Nein, es soll nicht schön sein. Schön wäre es für mich, wenn ich mit meinen Kindern, auch wenn sie dann ihre eigenen Wege gehen, und das kündigt sich ja an, unsere Große ist ja schon raus mit 21, der Mittlere jetzt 16, die Kleine 12. Also ich krieg ja schon irgendwie das Flattern.
Kriegst du gerade Atembeschwerden oder wie?
Ja, es wird gerade eng im Brustbereich. Ich krieg tatsächlich so das Flattern, weil ich mir denke, so, boah, wenn die wechseln und so weiter. Und was ich dann natürlich mir wünsche oder was schön finde, wenn ich nach wie vor mit ihnen viel zu tun hätte oder an ihrem Leben teilhaben könnte und sie an meinem Leben weiterhin teilhaben, auch wenn wir getrennt leben und andere Dinge machen und so weiter. Das fände ich schön. Da müssen sich nicht alle verstehen. So,
du möchtest teilhaben.
Ja, das
geht dich nichts mehr an.
Nein, eigentlich nicht. Deswegen kann ich es mir nur wünschen, dass es so ist.
Ja, aber du wirst enttäuscht sein, wenn es anders ist. Können wir uns mal lösen von
dieser Idee? Enttäuscht, nicht traurig.
Ja, aber vielleicht können wir uns mal lösen von dieser Idee und einfach sagen, schön, dass ich meine Kinder so selbstständig erziehe, dass sie später nicht mehr in dieses System reinkommen. Also ich habe ja solche Familien, da ist das ja so, dass ja auch die Kinder immer wieder kommen müssen und die Eltern leben das Leben der Kinder und die ganze Zeit mit. Und schön wäre es doch, wenn deine Kinder sich einfach lösen dürften weggehen und müssen nicht mehr das Gefühl haben, wir müssen aber den Florian stabil halten, weil Papa ist traurig, wenn wir gehen. Stell dir mal vor, was für ein Satz, Papa ist traurig, wenn ich nicht da bin. Wie schön wäre der Satz, Papa ist froh, dass ich allein lebe und dass ich mein Leben lebe.
Das war wieder eine recht intensive Sitzung heute. Wie geht's euch mit dem letzten Satz vom Docs? Also bei mir knallt das schon ganz gut rein. Aber es ist ja so, wenn es um Familie und um die Eltern geht, dann geht das auch meistens zumindest mitten ins Herz. Was können wir mitnehmen aus der Sitzung? Drei Dinge vielleicht. Wut runterschlucken ist keine Lösung, keine gute Option. Das klärende Gespräch suchen, das ist schon sinnvoller. Und dann Verantwortung für unsere Eltern haben wir eben nicht immer. In der nächsten Sitzung von 40 Plus, die Podcast-Therapie, geht es um das Thema Burnout und Bore-out, also überfordert und ausgebrannt vom Leben und oder vom Beruf.
40 Plus.
Auch im SWR1 Leute-Kanal auf YouTube.